Diese Episode wird dir präsentiert von Join, deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr. Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch.
Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast, der gleich bleibt.
So. Mit Christoph Strasser
und Florian Kraschitz. Those who know, know. Sagen wir so.
Ich weiß nicht, was du meinst.
Ja, du bist da schon zu alt, aber dazu kommen wir später noch.
Ich kann da gern meinen Vorschlag vom Intro sagen. Ich würde sagen, der Podcast für die Altersklasse 40 plus.
Ah ja, der wäre besser gewesen. Aber jetzt biegt's einmal. Ja, und heute zu einer speziellen Folge. Es liegen keine Zetteln vor uns. Wir plaudern einfach drauf los. Du bist ein Radrennen gefahren. Ich bin eine halbe Challenge gefahren. Und darüber werden wir jetzt ein bisschen reden einfach.
Ja, wir haben beide wieder aktiv aufs Pedal gedrückt, nachdem wir jetzt über das Transcontinental Race sehr viel erzählt haben, haben wir jetzt wieder sehr viel Aktuelles zu berichten. Und ich weiß von dir noch gar nicht viel, muss ich ehrlich sagen. Wir haben uns absichtlich nicht zu viel unterhalten, damit wir heute in der Podcast-Werkstatt einigermaßen spontan sind.
Ja, und ich frisch und brühwarm erzählen kann. Und ich weiß auch nichts vom Kottel, was dein großes Event war, dein Saisonabschluss, der nicht so krönend wie erhofft vielleicht von dir.
Ja, den King of the Lake, ich bin zumindest ins Ziel gekommen und in einer Zeit, die gar nicht so schlecht war. Aber ich weiß nur, du bist ein Gravel-Rennen gefahren oder ein Gravel-Projekt oder ein Gravel-Abenteuer und ich habe dann in deiner Insta-Story gesehen, du bist irgendwann nimmer gefahren.
Ja, mein erstes DNF überhaupt und ich hätte mir gedacht, es wird mir schwerer fallen, weil ich schon von mir selbst so das Bild gehabt habe, dass ich schon einer bin, der durchbeißt und jedenfalls zu Ende fährt, egal wie schlecht und egal wie langsam, aber da hat's unter anderem technische Probleme gegeben.
Ich bitte, erzähl uns einmal, was du da genau gefahren bist, welche Optionen das es geben und ich glaube, es hat ja verschiedene Streckenmöglichkeiten gegeben und das war dann doch irgendeine spezielle Veranstaltung.
Ja, das heißt Jeroboam. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ich bin kein Champagner-Trinker, aber es gibt beim Champagner gibt's drei Flaschengrößen, die klassische 0,75, die Magnum 1,5 Liter und die Jeroboam. Die 300 Milliliter Flasche und deshalb heißt das Rennen Jeroboam, das ist eine Serie, das gibt's in verschiedenen Ländern, unter anderem gibt's auch einen Event in Velden am Wörthersee und da bin ich gefahren, die lange Distanz, oder ich habe versucht, die lange Distanz, die 300 Kilometer, es hätte dann noch 150 und 75 Kilometer gegeben.
Warum heißt die lange Distanz nicht Magnum, wenn Jeroboam die kleinste Champagnerflaschen ist.
Die größte. 75 ist die kleinste, Magnum ist die 1,5 Liter und Jeroboam ist die 3 Liter. Aber ich habe 300 Milliliter gesagt, deswegen ja. Ich verstehe schon, worauf du hinaus wolltest.
Okay, alles klar. Das heißt, das ist die größte Version von den drei Champagnerflaschen und du wolltest die längste Distanz fahren. Wie wir vor deinem Start hin und her geschrieben haben und ich dir noch alles Gute gewünscht habe, hast du geschrieben, dass du morgen um 6 oder um 6:30 startest. Wie kommt es zustande? Gibt es da keine Startzeit?
Es gibt keine fixe Startzeit. Es ist ja auch offiziell kein Rennen. Es ist eine Challenge, aber natürlich schaut jeder auf den Tracker und natürlich werden im Ziel die Zeiten verglichen. Aber es war der Start frei zu wählen. Es gab auch ein Zweier-Team, die sind schon am Donnerstag gestartet, weil die haben sich das vorgenommen mit dreimal schlafen, jeden Tag 100 Kilometer und dreimal schlafen in einem Hotel oder in einer Pension und deswegen sind die schon am Donnerstag gestartet. mein Plan war ja, durchzufahren. Und deshalb habe ich den frühestmöglichen Start angepeilt. Aber wenn es halt keine fixe Startzeit ist und man in der Früh um 5:30 aufsteht, wie motiviert ist man dann am Start zu stehen? Aber ich habe es dann tatsächlich geschafft, um 6:04 loszufahren.
Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Wenn es keinen Start gibt, du kannst starten, wann du möchtest, du hast einen Tracker mit dabei, es wird deine Zeit im Prinzip abgenommen beim Start und im Ziel. Und das ist ja dann eigentlich wie wenn du da ein Strava-Segment fährst, oder? Wo eigentlich jeder die gleiche Strecke fährt und schlussendlich, egal wann du fährst, die Zeit ist irgendwie entscheidend.
Ja, nicht ganz egal, wann du fährst, weil um 22 Uhr am Samstag sollten alle im Ziel sein. Und Strava-Segment ja, aber nachdem dann doch irgendwann alle gleichzeitig auf der Strecke sind, würde ich es mehr als Einzelzeitfahren bezeichnen, so vom Format her.
Wie viele Leute sind da ungefähr dabei?
Ich weiß nicht die genauen Zahlen. Es waren beim Briefing am Donnerstagabend waren 6 Leute. Ich glaube, davon waren 2 Zwarer-Teams, also es waren nicht sehr viele für die lange Strecke. Es war ein Riesenevent am Samstag bei der 75 Kilometer und 150 Kilometer Runde und da gleich von mir ein Riesenkompliment an die Organisation. Das war Weltklasse, die Laben, die ganze Organisation drumherum. Die Strecke war sowieso ein Traum, für die anderen 2 Strecken kann ich es nicht sagen. Aber es war ein Mega-Event, es war richtig viel los. Aber auf der 300er Strecke waren nicht so viele Teilnehmer, keine Teilnehmerin. Und sehr viele haben aufgrund der schlechten Wettervorhersage im letzten Moment noch gewechselt und haben sich dann entschieden, nur unter Anführungszeichen die kurze zu fahren. Das war für mich kein Thema, aufgrund des Wetters abzusagen. Ich habe dann andere Gründe gehabt, um abzubrechen.
Ich habe das schon im Vorfeld sehr stark gefunden, weil ich mir gedacht, boah, ich muss ehrlich sagen, ich hätte jetzt auch selbst gerade keinen Bock. Es hat die letzten Wochen sehr, sehr viel geregnet. Es hat an dem Wochenende auch die Tage davor geregnet. Und ich habe mir gedacht, auch wenn es jetzt zum Regnen vielleicht aufhört, hoffentlich für dich, es wird halt im Wald, auf den Wiesen, du bist ja eigentlich überall Offroad unterwegs, oder? Es wird wahrscheinlich alles aufgeweicht, matschig, nass und tief sein, der ganze Boden.
Ja, ich habe das Glück gehabt, ich war die 2 Wochen davor auf Rodos im Urlaub und habe mich da überhaupt null mit dem Wetter auseinandergesetzt. Ich habe dann einfach den Schock meines Lebens gehabt, wie ich in Graz gelandet bin, kalt, regnerisch und dann habe ich mir gedacht, das wird schon passen. Meine größte Sorge war eher dadurch, dass es schon so spät im Jahr ist, dass einfach die Nacht so lang wird. Das hat mich eingeschüchtert, unter Anführungszeichen, weil ich kenne das von Hitzendorf, das ist immer Anfang September und da ist die Nacht schon so lang. Da wird's und wird's und wird's nicht hell und das ist kein Vergleich, wenn du im Hochsommer 24-Stunden-Rennen fährst, wo es um 4 dämmert und um 5 hell genug ist, aber wenn es wirklich 12 Stunden finster ist, dann ist es auch dementsprechend kälter und feucht ist es auch in der Luft und das ist irgendwie so unangenehm. Das hat mir ein bisschen Sorgen gemacht, aber habe ich groß geredet, so das bisschen Regen, das tut mir nichts.
Aber die Nächte oder die Nacht ist ja für die leider dann gar nicht lang geworden, gell? Wenn ich das so richtig interpretiert habe, was man in deiner Story gesehen hat.
Ja, vielleicht reden wir kurz vom Anfang, der ist ganz, ganz okay gelaufen. Also ich bin weggefahren um 6.04 Uhr, dann bin ich eine Stunde im Stockfinsteren gefahren und das ist halt das, was wir gerade angesprochen haben, das ist halt echt mühsam, wenn's um 7 erst langsam zum Dämmern anfängt und du nicht vor 8 dein Radlicht ausschalten kannst. Und es hat eigentlich so mit ein paar kurzen Regenpausen, wo sogar die Sonne rausgekommen ist, hat es eigentlich durchgeregnet. Und deshalb habe ich dann beschlossen, bewusst um 8, wie ich das Fahrradlicht ausgeschalten habe, das Licht angesteckt zu lassen am Akku. Ich wusste, das zieht ein bisschen Akku, aber ist mir lieber so, als dass ich irgendwie Wasser in die Kontakte reinkriege und dann geht's Licht gar nicht mehr. Das war so meine Überlegung zu dem Zeitpunkt. Und ja, gefahren bin ich unglaublich schwach. Also ich war richtig, richtig langsam. Und es ist wirklich nichts weitergegangen. Ich habe keinen Druck aufs Pedal gekriegt. Ich habe mich immer so lasch und leer gefühlt, obwohl ich eigentlich mich gut ernährt habe, weil es ja vergleichsweise kurzes Rennen war und für so knapp 24 bis 30 Stunden, was ich geplant gehabt habe, da kann man recht viel mitnehmen und auch hochwertige Sachen. Ich habe 2 Trinkflaschen voller Elektrolytgetränke mitgehabt, dann Trinkrucksack, sehr viel Riegel und...
Hast du neue Riegel gehabt oder hast du nur die gehabt, die da beim Seven Serpents überblieben sind? Die Seven, ausgehärteten?
Seven Serpents und Barcelona, den habe ich natürlich wieder mitgehabt. Den werde ich so lange mitnehmen, bis ich ihn irgendwann essen muss.
Hast du ihn mittlerweile gegessen, oder?
Nein.
Okay.
Dafür war ich nicht lang genug unterwegs. Aber... Ja, ich war richtig schwach und es lag nicht an der Ernährung oder an den Temperaturen, sondern ich war einfach richtig schlecht drauf. Und ich verstehe es nicht, obwohl ich 5 Wochen davor kein einziges Mal am Rad gesessen bin. Das muss ja eigentlich dafür sorgen, dass ich voll fit bin und voll da bin. Aber ja, da war ich richtig schwach und es waren extrem viele Höhenmeter und die waren irgendwie schlecht aufgeteilt, weil es war immer extrem steil. Es waren so keine angenehmen Anstiege. Es war extrem steil und am Anfang schon immer wieder ein paar recht technische Anstiege dabei, wo man am Gravelbike schon ein bisschen zu tun hat. Vor allem, wenn es so nass war und tief und mein Reifenwahl am Hinterreifen war auch nicht ideal.
Wie sportlich hast du den Urlaub verbracht, um ein bisschen so in Form zu bleiben?
Ich habe jeden Tag Sport gemacht, teilweise sogar 2-mal, aber
nicht Radfahren.
Also Schwimmen, Windsurfen, Kitesurfen, paar Mal Crossfit, aber das ist halt nicht Radfahren. Ich habe nicht komplett abgebaut meine Form, aber es ist natürlich ein paar Mal sollte man vorher schon am Rad sitzen und nicht 5 Wochen nicht.
Was uns vielleicht ein bisschen dann über den King of the Lake werde ich später noch berichten, aber ich glaube, was uns da vereint hat, war, wenn du halt körperlich nicht so gut drauf bist, aus welchen Gründen auch immer, macht das Ganze halt auch weniger Spaß. Oder hast du das trotzdem
empfunden? Ich habe es schon genossen, weil ich einfach gern Radl fahre, weil es ist halt schon frustrierend, wenn man so langsam ist. Ja, also ich bin jetzt keiner, der sich komplett überschätzt, aber ich habe schon ungefähr ein Gefühl, was ich kann und wo ich hin kann. Und wenn man da so weit weg ist, ja, also nicht von richtig guten Radfahrern, aber von seinem eigenen Niveau so weit weg ist, ist das richtig frustrierend. Aber das Erlebnis und der Event, das hat mir schon taugt und auch das Radfahren da, das mit sich selbst unsupported unterwegs sein auf einer echt wunderbaren Strecke, das hat mir schon taugt. Aber der Frust, halt, wenn du weißt, was du könntest und dann gurkt man so herum und eiert man so herum, das ist halt bitter.
Aber du hättest das Durchfahren kennen. So gut und so stark eingeteilt hast du das. Bevor dann was anderes dazwischen gekommen ist oder was? Hast du das Licht absichtlich dann irgendwie kaputt werden lassen, damit du ein gutes Argument hast?
Das kann man im Nachhinein so nicht sagen. Natürlich kann ich mich jetzt hinstellen und sagen, ich wäre das fix durchgefahren. Aber es ist keiner durchgefahren. Es haben alle eine Schlafpause gebraucht. Und es war halt schon, wie gesagt, ich war ein bisschen über 12 Stunden unterwegs. Es hat mehr oder weniger durchgeregnet. Also ich war nie trocken in den 12 Stunden. Und bei mir war dann kurz vor der Aufgabe der längste und höchste Berg ist vor mir gestanden. Da geht's dann auf fast 2000 Höhenmeter rauf oder auf 2000 Meter rauf, ein 12 Kilometer langer Anstieg und laut meiner Wetter-App hat es dort oben 2 Grad und 30, 40 km/h Wind gehabt. Und ob ich danach, wenn ich da im Finsteren noch raufgefahren wäre, ob ich dann danach, nach der Abfahrt nicht so erfroren gewesen wäre, dass ich eine warme Dusche gebraucht hätte, ich kann das nicht sagen. Also es ist schon, also mein Plan war ja vorher, wie ich mir die Strecke so grob angeschaut habe, diesen Anstieg noch im Hellen zu fahren. Und es ist so ein bisschen nach 7 ist finster geworden und mit ein bisschen schneller Radfahren, also gar nicht wahnsinnig viel schneller, einfach das, was ich kann, dann hätte ich das geschafft. Dann wären, glaube ich, 30, 40 Kilometer ebener Radl weggekommen und der wäre gut gegangen in der Nacht. Aber ob ich dann, also kann ich nicht sagen. Jetzt kann ich mich natürlich hinstellen und sagen, sicher wäre ich durchgefahren, das war mein Plan. Ich habe überhaupt damit gerechnet, ich habe das geplant gehabt, ich habe alles dafür dabei gehabt. Aber wenn man dann komplett durchnässt, abfriert auf einer ewig langen Abfahrt bei 2 Grad, das kann ich nicht sagen.
Und ein Faktor möchte ich auch noch kurz ansprechen. Wir haben einmal den Faktencheck gehabt vor einigen Episoden, wo wir überprüft haben oder uns hat jemand geschrieben, dass der Rollwiderstand im Nassen tatsächlich ein bisschen geringer ist, aber es gibt halt trotzdem irgendwie einen Nachteil durch den Schwall, also ja, der sich dann, Wasserschwall, der sich vor dem Reifen aufbaut am Asphalt. Aber ich denke, auf Erde, auf Schotter in der Wiese kann man zu 100% sicher sagen, dass Nässe viel, viel langsamer macht, oder? Weil du versinkst mit
dem Reifen. Vor allem, weil es so tief ist, ja. Und vorne habe ich einen guten Reifen gehabt, hinten habe ich noch von meinem alten Setup einen Reifen mit relativ wenig Profil gehabt. Das war nicht die richtige Wahl. Er ist sehr oft durchgegangen. Aber das daran ist es sicher nicht gescheitert, also an der Reifenwahl. Das war sicher nicht das Problem. Aber ich war schon, also ich habe ja, das war ja dann im Nachhinein auch bitter. Auf Instagram habe ich 1 Stunde vor der Aufgabe gepostet, dass es mir richtig schlecht geht. Da habe ich schon einen kleinen Einbruch gehabt, da ist gerade finster geworden. Da habe ich gerade noch den letzten Supermarkt verpasst irgendwie. Habe aber dann wirklich gut gegessen, gut gesnackt. Kurze Pause vom Rad herunter und dann war so ein 6 Kilometer Anstieg und da ist mir richtig gut gegangen. Und dann haben wir eigentlich schon gedacht, schauen wir mal, wie weit in die Nacht reinkomme und ob ich mir nicht irgendwann ein Zimmer nehmen muss. Und dann ganz oben am Berg war es dann wirklich so finster. Bergauf kann man ja immer länger fahren ohne Licht. Und dann biegt so ab in so eine Waldpassage, Schotterpassage. Und dort war es dann zum Licht einschalten. Dann lasst sich das Licht nicht einschalten.
Das heißt, der Akku war komplett leer mittlerweile?
Das war mein erster Gedanke. Da habe ich gedacht, okay, das war vielleicht ein bisschen ein großes Investment da, um die Kontakte zu schützen, das 12 Stunden angesteckt zu lassen. Ersatzakku angesteckt. Licht funktioniert noch immer nicht. Und dann habe ich nochmal Akku gewechselt. Und dann hat so geflimmert nur das Licht, also nur so ganz leicht geflackert. Und dann habe ich mit der Handytaschenlampe hineingeleuchtet und dann habe ich drinnen schon im Licht die Wassertropfen gesehen. Und nachdem das nicht das erste Mal passiert ist, habe ich schon gewusst, was das bedeutet. Und muss dann fairerweise sagen, ich habe dann jetzt nicht lang herumprobiert und herumgedoktert und vielleicht hätte man schon es irgendwie zum Laufen bringen können, aber ich war dann einfach an einem Punkt, weil je länger man herumsteht, komplett durchnässt, desto kälter wird's und irgendwann war ich dann an dem Punkt und habe ich gesagt, okay, jetzt scheiße drauf und das ist mir sehr leicht gefallen. Also ich muss sagen, ich habe da jetzt nicht drum gekämpft, um jeden Preis weiterzufahren, aber ich habe dann gestern, also am Sonntag, noch in aller Ruhe mir das Licht nochmal angeschaut und es wäre wirklich nicht mehr, also es leuchtet jetzt auch nicht mit 2 komplett neuen Akkus. Ich habe es nicht zum Gehen gebracht, also ich, so gesehen war es okay, die Entscheidung, aber ich habe jetzt nicht wahnsinnig lang herumprobiert.
An alle Lampenhersteller da draußen, die uns zuhören, der Flo hat keine Marke genannt, vielleicht eh gut so, bitte sponsort ihn. Er hätte es sich verdient, ein gutes Licht, ein wasserdichtes Licht zu haben mit einer vernünftigen Technik. Dann hättest du nämlich weiterfahren können und wir hätten alle gern gehört, wie es dir dann rein körperlich geht, wenn du nicht an der Technik gescheitert wärst.
Ja, es ist bitter. Also es ist wirklich ein super Licht. Ich habe das schon ewig. Es ist wahnsinnig hell. Ich habe ein super Setup. Aber es ist jetzt schon die 2. Regenfahrt, wo mir das passiert. Das erste Mal habe ich es eingeschickt. Super Service, kann man auch nichts sagen. Die haben mir das Licht kommentarlos und problemlos ausgetauscht. Und jetzt ist es mir wieder passiert. Und unser treuer Hörer Martin Moser hat das gleiche Licht und das gleiche Problem, dem ist es auch schon zweimal passiert. Der hat mir auch schon geschrieben. Und seine Theorie dazu ist, dass wir es kopfüber montiert haben und dass deshalb Wasser eindringt. Aber ja, dem folge ich nicht ganz. Aber es ist halt bitter. Ich hätte schon gern gesehen, wie weit ich komme, ob ich diesen 12 Kilometer Anstieg noch in Angriff genommen hätte oder ob man nach der Abfahrt, die noch vor mir war, eh schon so kalt gewesen wäre und nachdem das dann für 30 Kilometer der letzte Ort gewesen wäre, wo es Unterkünfte gegeben hat, ob ich dann eh nicht aufgeben hätte oder mich niedergelegt hätte für ein paar Stunden.
Werbung.
Die meisten Anmeldungen für die Saison 2026 sind jetzt schon abgeschlossen und vielleicht haben die ersten schon ihre Einladungs-E-Mails bekommen und sind dann bei der Finalisierung ihrer Anmeldung draufgekommen. Die allermeisten Rennen verlangen einen Versicherungsschutz, um sich final anmelden zu können.
Und selbst wenn keine Versicherung vom Rennveranstalter verlangt wird, muss ich sagen, ist es halt auch in meinem Interesse, dass ich in der Hinsicht gut abgesichert bin, weil ich meine, wer hat nicht schon mal einen Sturz gehabt oder einen Raddiebstahl oder eine Verletzung und dann muss ich mich nicht auf die Rennleitung verlassen, sondern da möchte ich mich selbst absichern.
Und genau dafür gibt es die Allianz Ultraschutz, die Fahrradversicherung speziell für Radfahrerinnen von Radfahrerinnen, weil der Jakob und der Konrad sind selbst aktive Radfahrer und kennen die Probleme, die damit einhergehen. Verletzungen oder, wenn es glimpflich ausgeht, nur unter Anführungszeichen Materialschäden. Und gegen das alles kann man sie mit der Allianz Ultraschutz absichern.
Wer von uns hat das nicht schon mal gehabt, dass irgendwas schiefgegangen ist beim Radlfahren und dann schaut man manchmal blöd, dass dann plötzlich die Standardversicherungen das nicht absichern. Und vor allem, wenn es innerhalb eines Rennens ist, steigen fast alle aus. Und deswegen finde ich jetzt, das, was der Jakob und der Konrad anbieten, und das wird wirklich individuell maßgeschneidert, das ist jetzt nicht so ein Online-Formular, wo du irgendwas eingibst und dann bezahlst du für irgendeine Versicherungsleistung, sondern das ist echt Anfrage, dann wird Kontakt aufgenommen, dann checkt man kurz die Situation, dann wird individuell geschaut, was kann man am besten machen und dann ist man für einen Betrag von 3,80 Euro im Monat dabei.
Nicht nur Rennen, sondern auch normale Bikepacking-Abenteuer sind damit abgedeckt. Mehr Infos zur Allianz Ultraschutz gibt's auf www.ultraschutz.de. Werbung Ende.
Zwei Fragen habe ich an dich. Erstens, wenn du bei so einem Rennen aufgibst, es ist kalt, es regnet, es ist bereits dunkel, du stehst irgendwo in der Pampa, ich weiß nicht, in Kärnten oder in Italien, aber das waren die zwei Länder, die auf der Strecke gelegen sind.
Slowenien auch, aber ich war noch in Kärnten.
Was machst du dann? Weil das habe ich immer beim Transcontinental gedacht, wenn du irgendwo in zum Beispiel Serbien stehst oder in Rumänien oder auf diesem Offroad-Parcours, wenn du aufgibst, passiert nichts. Du kannst in kein Auto einsteigen, es wird dir dann nicht wärmer oder du kriegst nichts zum Essen, sondern du gibst auf und stehst immer noch in der gleich bescheidenen Situation wie bisher. Das heißt, irgendwo im Regen und es ist nach der Aufrufe gleich kalt wie vorher. Wie ist das bei dir gewesen?
Das ist bei dem Rennen und bei der Strecke das Coole. Du kannst eigentlich auf jeden Punkt der Strecke, also musst halt durch den Wald runter, wieder kommst auf eine Bundesstraße, relativ einfach zurück zum Startzielpunkt fahren. Der weiteste Punkt, wo du vom Startziel am weitesten weg bist, ist in Hermagor. Das ist genau dort, wo ich aufgegeben habe. Du von dort sind es 80 Kilometer nach Velden. Das ist auf der Bundesstraße. Also ist nicht lustig, aber ist immer, glaube ich, schaffbar. Also wenn es zum Aufgeben ist, okay, setz dich in die Tankstelle, kaufst da Cola. Also die 80 Kilometer schafft schon irgendwie. Und ich habe sowieso das Glück gehabt, ich habe den vorletzten Zug noch erwischt. Von Hermagor nach Villach und dann 5 Minuten später den Anschlusszug von Villach nach Velden. Also ich war dann mit dem Zug 1:14 unterwegs. Aber da habe ich Glück gehabt, das war der vorletzte. Der letzte wäre um 20:44 Uhr gegangen, dann bis 5 in der Früh nichts. Dann dann hätte ich halt, ich habe ja noch ein Notlicht gehabt, so ein kleines LED, das habe ich immer als genau für solche Fälle dabei. Das reicht natürlich nicht, um eine Gravel-Abfahrt in der Nacht zu fahren, aber um auf der Bundesstraße 80 Kilometer zu fahren, dafür reicht's. Meine Rücklichter waren ja eh noch in Ordnung und um gesehen zu werden, dafür ist es gut genug. Also das hätte ich dann schon geschafft, aber ist natürlich scheiße. Ich hätte auch noch mir in Hermago ein Zimmer nehmen können und am nächsten Tag weiterfahren. Das wollte ich aber nicht, weil ich schon irgendwie so das im Kopf gehabt habe, ich möchte es durchfahren und das auf 2 Tage fahren. Und nachdem ich eh schon so langsam war am ersten Tag, dann muss ich schlafen bis nach 7. Ich kann ja nicht 3-4 Stunden schlafen, weil mein Licht funktioniert nicht mehr nicht, sondern ich muss dann wirklich die komplette Nacht durchschlafen, kann nicht vor 7 wegfahren. Und dann nochmal 12 Stunden, das wollte ich dann nicht. Und dann im Verhältnis mein Auto gestanden und habe gedacht, dann fahre ich noch heim. Das war einfach so, weil ich diese Zielsetzung gehabt habe, ich möchte es durchfahren, jedenfalls. Ich möchte es versuchen durchzufahren und wenn ich schlafe, dann nur 2, 3, von mir aus 4 Stunden. Aber so das wirklich auf 2 Tage anzulegen, das wollte ich dann einfach nicht mehr und das habe ich nicht im Kopf gehabt und dann war das für mich erledigt.
Das wäre meine zweite Frage. Wie haben das die Leute gemacht, die durchgefahren sind? Mit Schlafen unterwegs, bei dem Wetter kann man nicht im Freien schlafen. Zimmer hat es überall gut verfügbar gegeben oder hat es dann Leute gegeben, die das wirklich durchgefahren sind? Aber du hast ja gesagt, eigentlich hat jeder Pause gemacht.
Es hat jeder Pause gemacht. Also das Zweierteam, das habe ich schon gesagt, die haben von Anfang an, die haben schon für 2 Nächte Zimmer gebucht gehabt, die sind jeden Tag 100 Kilometer gefahren. Das andere Zweierteam hatte auch in Hermagor eine Unterkunft, das ist ziemlich genau bei der Hälfte, bei 150 Kilometer gewesen. Und der andere, der durchfahren wollte, das habe ich nur am Tracker gesehen, der hat in Tavis jedenfalls einige Stunden Stehzeit gehabt. Was er dort genau gemacht hat, weiß ich nicht. Also ich habe dann auch das nur dann am nächsten Tag, nachdem ich schon daheim war, geduscht war, ausgeschlafen war, am Tracker gesehen, der steht nur immer in Tavis gleich, wie zu dem Zeitpunkt, wo ich weggefahren bin. Also der dürfte dort auch. Vielleicht hat das Outdoor probiert, aber er hat ziemlich kleines Gepäck gehabt, also Zeit habe ich keins gesehen. Aber vielleicht hat er sich dort einfach ein Zimmer genommen. Der Wladimir.
Wir wissen ja, dass nicht nur bei Langstreckenradrennen, sondern generell, aber wir reden halt über Langstreckenradrennen, immer die mentale Seite eine wichtige Rolle spielt und damit einhergehend auch die Zielsetzung. Deine war jetzt ziemlich fix auf Durchfahren. Jetzt hast du unterwegs nicht unbedingt umdisponieren können in deinem Kopf und dir damit vielleicht im Vorfeld so sicher einen Ehrgeiz verschafft und eine Motivation, aber wenn es du nicht nach Plan läuft, was leider fast immer so ist, hast sicher im Kopf ein gröberes Problem gehabt.
Genau, also das war für mich klar, dass also in dem Moment, wo ich gewusst habe, dass ich es nicht durchfahren kann und auch nicht mit so meinem Plan B 4 Stunden ein Zimmer nehmen, warm duschen und vielleicht die Sachen halbwegs trocken kriegen, dass es auch nicht gehen wird, weil ich dann immer noch im Finsteren stehe ohne Licht, habe ich es einfach nicht kennen oder ich habe mich nicht dazu durchringen können, 12 Stunden zu schlafen und dann am nächsten Tag die restlichen 150 Kilometer zu fahren. Das habe ich irgendwie überhaupt nicht im Kopf gehabt. Das war für mich gar kein Thema. Also da merkt man, wie wichtig das ist. Wenn ich das angehe und sage, ich brauche jedenfalls 2 Tage und probiere es durchzufahren, dann wäre das immer gegangen. Dann hätte ich die Option gehabt. So habe ich diese Fallback-Position einfach gar nicht gehabt. Aber zu den Zielen noch. Ich habe mir eben gedacht, 300 Kilometer. Beim Seven Serpents habe ich einen 10er-Schnitt gehabt, also von der Bewegungszeit. Höhenmeter sind ähnlich, Terrain vielleicht ein bisschen einfacher, deswegen habe ich dann gesagt, okay, 24 Stunden bis 30 Stunden, das nehme ich mir vor, dann bin ich am Samstag zu Mittag um 12 Uhr wieder in Felden zurück. Und dann habe ich am Donnerstag beim Briefing noch erfahren, die Zeit vom Ulrich Bartholmös, der das letztes Jahr gefahren ist, die gleiche Strecke, aber in die andere Richtung, was, glaube ich, so wie die Höhenmeter verteilt waren, nicht den großen Unterschied gemacht hat. Und der hat 18 Stunden gebraucht und dann haben wir gedacht, ja, ein Drittel.
Das schaffe ich auch.
Ein Drittel langsamer oder nochmal ein Drittel länger als der Ulrich, sollte jedenfalls drinnen sein. Und dann habe ich irgendwie so die 24 Stunden schon recht fix angepeilt gehabt. Habe aber dann eben für die ersten 150 oder 152 Kilometer, die ich dann tatsächlich gefahren bin, knapp unter 12 Stunden braucht. Und das wäre dann schon fast ein negativer Split gewesen. Also die 24 Stunden wären auch sehr knapp geworden, so wie ich unterwegs war an dem Tag.
Ja, zur Zielsetzung fällt mir jetzt noch irgendwie nur ein, dass es halt auch realistisch sein muss. Und gerade bei so einem Event kommt halt auch der Wettereinfluss dazu. Und der spielt dann halt mit, ob ein Ziel realistisch ist unter diesen Umständen oder nicht. Weil bei Sonnenschein, bei warmen Temperaturen wäre es durchaus realistisch gewesen.
Und bei ein bisschen mehr Druck am Pedal sowieso.
Aber ich finde, du bist super gefahren. Ganz egal, was die anderen sagen. Ich finde, du hast das gut gemacht.
Ja, ich hoffe jetzt nicht, dass mir die DNFs in Zukunft so leicht fallen. Also das war das, was mir dann schon ein bisschen im Nachhinein, also es wurmt mich wahnsinnig, ja. Vor allem aus so einem dummen Grund. Aber was mir so wirklich, was nagt an mir ist, dass mir das Aufgeben so leicht gefallen ist. Und ja, deswegen traue ich mir auch nicht zu sagen, ich wäre jedenfalls durchgefahren die Nacht, weil ich war schon, ich hab mir schwer dann. Also, und ich hoffe, dass ich jetzt nicht anfange, Rennen aufzugeben, nur weil es nicht so läuft, weil das war schon immer das, was ich mir gedacht habe, egal. Und fahre es halt in der Karenzzeit durch, egal wie schlecht es mir geht, das war immer so mein Ding, aber schauen wir mal, es war jetzt, Gott sei Dank habe ich jetzt so als offizielle Ausrede, dass ich sagen kann, es war das technische Gebrechen, für das ich wirklich nichts kann, weil am Tag vorher die Lampe getestet, das hat alles einwandfrei funktioniert, aber innerlich weiß ich halt, dass ich schon irgendwie so gespürt habe mit dem Gedanken, und ich glaube, wenn man den Gedanken so einmal im Kopf hat während dem Rennen, ich weiß nicht, soll ich nicht lieber heimfahren und so schon.
Morgen ist Konzert.
und so mit einem Auge auf der Strecke immer schaut, okay, wo ist der kürzeste Weg zurück zum Start? Und wenn das einmal drinnen ist, ich glaube, dann ist es schon richtig, richtig schwer noch fertig zu fahren. Und dann nimmt man so einen willkommenen Anlass gerne her, wo man auch noch das Gesicht wahren kann und nicht sagt, mir hat es nicht mehr geschert, es war so kalt, es hat geregnet, sondern man kann sagen, ach Gott sei Dank, das Licht ist hin, waren so ein Pech auch.
Ja, aber cool, dass du das so offen sagst. Man könnte ja wirklich sagen, es war nur das Licht und sonst hätte alles super passt.
Ja, wäre jedenfalls durchgefahren und wäre dann auch während das Zwarer-Team in Pondeva geschlafen hat und der Wladimir in Tavis, wäre in der Nacht an den allen vorbeizogen. Aber das kann ich eben so nicht sagen, weil ich einfach nicht weiß, ob es stimmt.
Du warst ja dann am nächsten Tag, ich meine, ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht zu viel aus deinem Privatleben, aber du warst auf irgendeinem Musikkonzert. Hat es vielleicht ein bisschen mitgespielt, dass du sagst, du willst nicht auf zwei Tage aufgeteiltes Rennen fahren oder bis zum Ende fertig fahren, weil du hast ja quasi dann unter Anführungszeichen einen Termin. Das war ja für mich zum Beispiel so, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht, dass im Ziel von Transcontinental wer auf mich wartet, weil dann habe ich irgendwie einen Zeitstress oder will niemanden warten lassen. Ich will einfach alle Bedingungen so schaffen, dass es völlig irrelevant ist, wann ich ankomme. Und wenn du Konzertkarten hast, du willst nicht das Konzert verpassen, hat das mitgespielt?
Ich glaube nicht, weil meine Partnerin schon jemanden gehabt hat, mit dem sie aufs Konzert gehen kann.
Falls, also du warst nur die Notlösung, dass du mitgehen kannst.
Die andere war die Notlösung, man weiß es nicht. Aber das war deswegen, ja, das glaube ich nicht. Das war nicht. Das war eher schon, dass ich von Anfang an mir gesagt habe, ich würde es nicht auf zwei Tage fahren. Also unabhängig vom Konzert.
Ich habe noch eine Bitte, und zwar, ich habe beim Intro keine Ahnung gehabt, was du da gesagt hast, ich habe es eigentlich auch schon wieder vergessen, aber hat das irgendwas mit der Musik zu tun?
Ja, das war ein Hinweis oder eine Anspielung aufs Konzert. Zwar war das Apache-Konzert und das ist so, seit Tagline, Apache bleibt gleich und deswegen wollte ich das unterbringen. Gut, dieser kleine Ausflug in die Welt der Musik hat mir jetzt meinen Übergang irgendwie verhagelt, den ich mir zurechtgelegt habe, weil schlechtes Wetter hat es ja beim King of the Lake auch gegeben. Der war 2 Wochen vor meinem Gravelrennen und ja, darüber reden wir jetzt noch ein bisschen und ich denke, über eine Stunde kann man schlechtes Wetter eher wegstecken als über zum Zeitpunkt meiner Aufgabe schon 12 Stunden.
Ja, der King of the Lake ist immer Mitte September jedes Jahr und es hat eigentlich die letzten Jahre, ich bin jetzt schon seit 2016 fast jedes Jahr dabei, nur einmal habe ich es ausgelassen, wo das Race Around Niederösterreich im Herbst gewesen ist und immer schönes Wetter, also immer Sonnenschein, immer so Herbst, immer wenig Wind und wirklich halt so, dass du sagst, eigentlich so spätsommerliche, wirklich Traumverhältnisse und ich habe mir jahrelang schon gedacht, es wäre mal spannend, wie das ist, wenn es wirklich so wie halt im Herbst das oft passiert, wenn es einmal regnet, weil das wäre irgendwie Maiwetter, mir tut der Regen weniger weh als vielleicht anderen oder die kalten Temperaturen und heuer war es leider soweit. Also eigentlich ist es mir wahrscheinlich trotzdem entgegengekommen, nur habe ich heuer einfach keine gute Form gehabt und ich glaube, es war so ähnlich wie bei dir. Ich habe im Vorfeld zuerst einmal so eine gute Ausgangslage gehört, nämlich dass der Tobias Heckel, der voriges Jahr gewonnen hat und auch der einzige war, der vor mir gewesen ist, voriges Jahr war ich Zweiter mit einer Zeit von unter 58 Minuten, der fährt heuer in der anderen Kategorie, der hat eine Elite-Lizenz, das heißt, ich bin da irgendwie so gegen meinen Willen oder die Leute haben halt nicht gewusst, wie ich in Form bin, aber ich bin halt irgendwie so ein bisschen zum Favoriten gekürt worden. Und ich habe genau gewusst, es ist absolut nicht realistisch. Ich habe in den letzten Wochen im Training einfach überhaupt nicht an die normalen Leistungen der letzten Jahre anknüpfen können. Ich habe beim Intervalltraining einfach meine Watt nicht treten können, wie ich es machen wollte oder hätte sollen, um eine vernünftige oder eine siegwürdige Zeit beim King of the Lake zu erreichen. Und ich habe halt einfach auch gemerkt, dass ich keinen Spaß gehabt habe, weil Radlfahren macht entweder Spaß, wenn du es wirklich ohne Stress machst, aus Freude, eine coole Runde mit coolen Leuten oder allein oder wie auch immer. Aber wenn du halt wirklich konsequent trainieren möchtest und du merkst einfach bei jeder Einheit, du kannst die Watt nicht leisten und du bist statt 4x4 Minuten mit 400 Watt zum Beispiel, fährst das erste Watt mit 380 und du merkst schon, es geht halt nichts mehr, dann beim zweiten noch 360 und beim dritten Intervall bist auf 320 und musst abbrechen. So sind halt viele Wochen jetzt in letzter Zeit gelaufen, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass das Transcontinental Race doch noch sehr, sehr in den Knochen steckt.
Eine Theorie dazu, warum das so sein könnte oder ein Faktor, ein Mitgrund, den hast du sehr ausführlich in einem Instagram-Posting besprochen, das ich auch mit Interesse gelesen habe, weil das haben wir in dem Detail eigentlich nicht bei uns im Podcast besprochen und du hast dann dich noch weiter hineingefuchst und hast das noch weiter ausgeführt und vorher habe ich gesagt, wir haben keinen Zettel dabei, aber den anderen Zettel, den hast du jetzt doch noch rausgekramt, wo du das genau aufgelistet hast, was dir genau fällt, wie viel Gramm und wie viel rohe Eier das sind.
Ja, ich habe mit dem Max Kinselbauer gesprochen und mit meinem Trainer und wir haben das versucht zu analysieren, weil es in dem Fall wirklich schwierig ist. Beim RAM hat man medizinische Betreuung, man hat vor dem Start die Ausgangslage, Körpergewicht, man hat ein Blutbild machen lassen beim Arzt oder so, man sieht, wenn sich gesundheitlich was verändert. Man hat die Ernährung genau protokolliert, wie viel Gramm Kohlenhydrate, wie viel Gramm Protein und so weiter. Und beim Transcontinental weiß man nicht viel, außer man hat abgenommen und man hat ziemlich viel Junkfood eingekaut und alles so minderwertige, zuckerhaltige Sachen, die man schnell kriegt. Wir haben es bei der letzten Episode grob überschlagen, aber das sind halt wirklich mehr so realistische Schätzungen, aber keine Daten. Und ich habe jetzt einfach gesagt, okay, wenn ich in 40 Stunden Fahrzeit habe ich beim Transcontinental 25.000 Kalorien verbraucht. Und beim Ram wäre es ähnlich gewesen, weil die Leistung sehr ähnlich war. Aber zugeführt hätte ich beim Ram 40 Packerl Endschuhe. Und da drinnen sind halt auch pro Packung 12,5 Gramm Proteine. Und das heißt, ich wäre deswegen sicher nicht schneller gefahren, wenn ich das beim Transcontinental auch gehabt hätte, aber ich hätte weniger Schaden angerichtet, weil Protein ist zwar wichtig für die Regeneration nach dem Training oder nach dem Rennen, aber auch, dass unterwegs weniger Muskelstruktur angegriffen wird oder beschädigt wird oder abgebaut sogar wird. Und das merkst du halt nicht, wenn du unterwegs bist, weil zum Weiterfahren reicht schon, wenn du Unmengen von Zucker einhaust, weil dann hast du genug Treibstoff, aber es wird halt viel mehr kaputt an Muskelsubstanz. Und wenn ich zum Beispiel jetzt mit herkömmlichem Essen diese 500 Gramm insgesamt Protein, was ich über Entschuhe in 40 Stunden bekommen hätte, zuführen müssen, habe ich ausgerechnet, wären das 2,5 Kilo Räucherlachs. Also Backerl, die handelsüblichen haben meistens 150 oder 200 Gramm, das heißt, das wären 12 bis 13 Packungen Räucherlachs. Das heißt, alle 3 Stunden. Das ist wahrscheinlich sehr schwer verdaulich.
Und nicht ideal zum Transportieren. Ich meine, auch 2 Packungen Räucherlachs kriegst du schon in die Trikottasche. Vielleicht packst du ihn aus, dann ist er gesalzen auch gleich. Aber ansonsten wird's schwierig.
Ja, das wären 80 Eier. Oder für alle, die vegan sind, 6 Kilo Tofu. Und ist einmal 6 Kilo Tofu in 40 Stunden oder 80 Eier. Und das ist jetzt nur eine Veranschaulichung. Man kann natürlich erstens das Ganze nicht essen. Und wenn man es essen würde, ist die Frage, ob das der Magen aufnehmen kann, ob das verstoffwechselt werden kann. Und das heißt, ja, mit Junkfood kann man zwar sein Grundlagentempo und so ein langes Rennen irgendwie überleben, aber es fehlt halt einfach das Protein und deswegen ist die Regenerationszeit viel, viel länger. Und das war mir in den letzten Wochen noch nicht so bewusst. Aber ich muss jetzt sagen, dass ich da einfach das wirklich gemerkt habe und deswegen auch beim King of the Lake von vornherein gewusst habe, ich kann nicht viel Watt treten und alles, was da an Platzierung rauskommt, irgendwie im vorderen Bereich, wäre eigentlich eine Draufgabe, weil rein von den Fakten her brauche ich mir gar nichts erwarten. Werbung. Seitdem wir unseren Podcast gestartet haben, Flo, bin ich so ein richtiger Podcast-Fan geworden. Also ich habe mir jetzt einige Formate gefunden, wo ich echt immer wieder und sehr gern reinhöre. Und einer meiner absoluten Lieblingspodcasts ist Erklär mir die Welt von Andreas Sator.
Seitdem wir unseren Podcast machen, werde ich ständig auf genau diesen Podcast angesprochen und mir werden immer wieder Links geschickt, der Podcast wird mir immer wieder empfohlen und ich höre selbst wirklich gern rein.
Ich finde es halt echt super, weil ich meine, wir reden natürlich sehr viel übers Radlfahren, aber andere Themen sind ja genauso interessant und ich denke so für Allgemeinbildung und generell Wissen ist es super, wenn man seinen Horizont ein bisschen erweitert und Erklär mir die Welt bespricht jetzt sehr oft Themen aus Politik, aus Umwelt, Nachhaltigkeit, aus Wirtschaft, aus Weltgeschehen und der ist halt sehr gut recherchiert in einer sehr gut verständlichen Art und Weise und das Motto des Podcasts, dass er uns helfen soll, die Welt besser zu verstehen. Also zumindest bei mir gelingt es hervorragend.
Ja, also ich finde also die Themenauswahl extrem spannend, extrem vielseitig. Es sind immer wieder Themen dabei, wo ich gar keine Ahnung habe und es ist wirklich extrem zugänglich aufbereitet. Es sind so wirklich die Fragen, die ein Laie wie ich dann auch stellen würde oder die mich interessieren würden. Also es ist wirklich horizonterweiternd, würde ich es fast nennen.
Die 400. Folge von Erklär mir die Welt kommt jetzt am 23.06. online. Den Podcast gibt es seit 8 Jahren und das Jubiläum gehört gefeiert. Und eine Episode, auf die wollen wir ganz besonders hinweisen, weil ich glaube, die ist für alle, die Sitzfleisch mögen, auch sehr interessant.
Ja, und das wäre die Folgennummer 306. Erklär mir deine Radweltreise mit Tanja Villers. 400 Folgen sind wirklich viel. Straps, vielleicht kannst du deine Lieblingsepisode wahrscheinlich nicht sagen, aber vielleicht irgendeine Episode, die dir irgendwie im Kopf geblieben ist, an die du dich gern zurückerinnerst.
Ich weiß es noch ganz genau. Es war 2023. Es war Frühling. Ich bin in Montenegro gewesen, Radl fahren und bin zwischen Nikšić und Podgorica gefahren und habe mir eine Folge angeguckt über die Inflation. Das war 2,58 und seitdem habe ich verstanden, warum Inflation nichts Schlechtes ist, sondern warum es in einem gewissen Maß sinnvoll ist, dass Dinge mit der Zeit ein bisschen teurer werden.
Ich kann mich sehr gut erinnern an die Episode mit Franz Fieböck, österreichischer Astronaut. Und nachdem ich wie jedes Kind davon geträumt habe, Astronaut zu werden, habe ich mir das natürlich sehr, sehr gern angehört.
Zumindest Podcaster bist geworden.
Immerhin, ja.
Wir können euch den Podcast wirklich empfehlen. Und besonders
erklär mir deine Radweltreise, Folge 306, überall, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Ja, und wir kommen jetzt in das Alter, du bist ja schon lange in dem Alter, aber ich jetzt auch, dass ich auf Strava immer wieder Siegrennergebnisse mit Sieg in der Altersklasse, zweiter Platz in der Altersklasse, fünfter Platz in der Altersklasse und daneben klar an das Gesamtergebnis. Und ja, weil wir jetzt einfach im Altersklassenalter sind und wir keine Triathleten sind, wo das schon von Anfang an so ist, hast du dann doch einen grandiosen Sieg beim King of the Lake eingefahren in der Altersklasse 40 bis 50.
Ja, ich glaube, ich höre nicht richtig, wirklich. Ich habe meinen 40. Geburtstag, der kommt erst und ich bin aber 82 geboren und jetzt im Jahr 2022 wird, ich habe das dann nachher bei der Rennleitung gefragt, ob das ein Fehler ist. Ich habe gesagt, nein, das passt schon, es geht nur um das Geburtsjahr und ich bin jetzt im 40. Lebensjahr. Und habe deswegen die Altersklasse bis 50 gewonnen. Und ich habe das nirgends erwähnt. Also ich mein, man sieht es in der Ergebnisliste. Ich hab jetzt nicht hingeschrieben, so juhu, ich habe die Altersklasse gewonnen, sondern ich bin halt insgesamt Sechster geworden. Aber ich habe das im Vorfeld auch nicht wirklich realisiert, dass ich dort gewertet bin. Und bei der Siegerehrung war ich plötzlich aufgerufen auf die Bühne. Die dachte, bitte, warum, was ist los? Ich bin Sechster, was wollt ihr von mir? Ich bin nicht Erster. Aber ja, habe einen kleinen Pokal gekriegt. Trotzdem bin ich meiner Meinung nach insgesamt Sechster, habe 1 Stunde und 13 Sekunden braucht. Das ist ein Schnitt von 47 km/h. Und das klingt jetzt ziemlich schnell, ist es auch. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe um 30 Watt weniger treten als letztes Jahr. 340 treten, voriges Jahr waren es 370. Einmal waren es sogar schon 380, da habe ich noch ein bisschen andere Sitzposition gehabt am Radl. Und trotzdem ist die Zeit wirklich, wirklich gut. Und das hat mich schon erstaunt, dass so jetzt, ja, frustrierenderweise für alle, die viel treten, dass auch mit weniger Leistung und einer guten Aerodynamik man eine sehr, sehr schnelle Zeit haben kann. Aber auf dem Sieger haben natürlich 45 Sekunden gefehlt.
Falls sich da jemand reinfuchsen möchte in das Thema, kann ich nur empfehlen, sich den Stundenweltrekord vom,
wie auch immer der heißt, RSK, Profi, oder? Er ist der Mechaniker vom Filippo Ganna, wenn ich das richtig verstanden habe.
Der Performance Coach von Ineos, mit schon sehr vielen Watt über eine Stunde, aber vergleichsweise wenig Watt, der sehr viel über seine sehr aerodynamische Position und über seine Gimmicks und Gadgets und seinem schmalen Tretlager und was er nicht alles da eingebaut hat in sein Rad rausgeholt hat. Also, es kommt nicht nur auf die rohen Zahlen an, sondern man kann schon viel mit Sitzposition gerade beim Zeitfahren rausholen. Das nur nebenbei, aber du hast jetzt auch nicht die Chance genutzt zu sagen, es war der Wind, es war der Regen, dir war so kalt und deswegen war es so schlecht.
Ah ja, genau, das habe ich ganz vergessen. ja, genau, kalt war es, windig war es, geregnet hat es auch. Nicht nur für mich, sondern für alle. Wo mir das am wildesten aufgefallen ist, ich hätte bei gutem Wetter auch nicht mehr Watt treten können, aber ich bin so nach circa 2/3 der Strecken, im letzten Abschnitt ist ja die Strecke grundsätzlich sehr fordernd, weil hügelig und da sind einige jetzt für Zeitfahrverhältnisse, wo die erste Hälfte sehr, sehr flach ist, da noch ein paar Anstiege drinnen und dann bin ich nicht einmal aus dem Sattel gegangen. Ein bisschen in Wiege tritt, weil ich mir gedacht habe, meine Finger, meine Arme, meine Oberarme sind schon so kalt, ich muss einmal ein bisschen mich bei den Händen bewegen. mich hätte es fast vorne vom Rad geschmissen, weil ich einfach mit dem Bizeps, mit meinen Oberarmen einfach fast eingesunken bin und vorn vom Rad geköpfelt bin, weil einfach meine Arme mich nicht mehr gehalten haben im Wiegetritt. Das war ein ganz, ganz schlimmer Moment irgendwie, dass ich gemerkt habe, mein Muskel lässt sich nicht mehr anspannen. Und das haben einige andere Leute auch berichtet, dass einer so kalt worden ist auf Armen und Fingern. Das war eigentlich für die meisten das große Problem. Schalten, bremsen, steuern. Man fährt dann ein bisschen vorsichtiger in die Kurven. Ja, es macht wahrscheinlich eine Spur langsamer, aber ich muss sagen, bei 35 Grad wäre ich sicher noch langsamer gewesen, weil dann hast du ein Problem mit der Hitze. Aber ja, der Gewinner war sicher verdient. Ich habe das im Vorfeld eigentlich schon sehr stark vermutet, dass der Alexander Lemp gewinnen wird. Der hat die letzten Jahre schon unglaubliche Zeiten am Rennrad absolviert und war dann nur ein paar wenige Minuten hinter den schnellsten Zeitfahrern und jetzt hat er erstmals ein Zeitfahrrad und ist dementsprechend auch in der anderen Wertung gefahren und ich habe mir schon gedacht, mit seiner Rennradzeit, jetzt Umstieg aufs Zeitfahrrad, da wird er wahrscheinlich schwer zu schlagen sein und genauso war es dann auch. Aber jetzt nochmal zurück zum Setup. Ich habe ja von meiner guten Ausrüstung und Sitzposition vom letzten Jahr profitiert. Für voriges Jahr habe ich wirklich das komplette Jahr darauf ausgelegt, auf die 24 Stunden Zeitfahren mit 1026 Kilometer mit dem gelungenen Weltrekordversuch und da habe ich da wirklich das meiste Training am Zeitfahrrad gemacht und heuer war ich einfach auch von der Sitzposition, ich bin gleich oben gesessen, aber habe mich nicht so wohl gefühlt und nach 24 Stunden Rekordversuch und einem anderen 24 Stunden Rennen in Dänemark bist du körperlich einfach recht schnell wieder fit, weil du baust nicht so ab. Und heuer durchs Transcontinental habe ich einfach richtig abgebaut. Das wird nur eine Zeit dauern, bis ich wieder so mein Leistungslevel erreiche. Und ja, das waren die gravierendsten Unterschiede. Ich muss aber sagen, dass ich eigentlich sehr zufrieden bin mit der Zeit von 1 Stunde 13 Sekunden. Und natürlich dem ersten Platz in der Altersklasse.
Ja, das musst du jetzt nutzen. Jetzt hast du da 3, 4 gute Jahre, dann kommen die nächsten.
Die jungen 40-Jährigen.
Die jungen 40-Jährigen nach, dann wird es wieder schwierig.
Du hast noch ein paar Jahre Zeit, oder? Bist du hin?
Ich habe noch ein paar Jahre Zeit und kann jetzt auch meinen geheimen Plan enthüllen. Die peile an. Also ab der Altersklasse 40 bis 50. Da habe ich jetzt da gute 4 Trainingsjahre vor mir und dann bin ich da. Du verabschiedest jetzt in die Offseason. Wirst weniger Radfahren, wirst wieder deinen Körper komplett zerstören beim Spazierengehen, weil Wandern weiß ich noch nicht, ob man das schon wenden.
Doch, ich sitz heute schon mit Bergschuh da, weil ich gerade von einer der ersten kleinen Wanderrunden gekommen bin.
Ja.
Spazierrunden. Jetzt machen wir noch einen kleinen Ausblick. Wir haben jetzt über 12 Episoden übers Transcontinental Race geredet. Wir haben eine halbe Episode über dein halbes Jeroboam geredet und eine halbe Episode über meinen
ganzen
King of 40 Lake. Plus Lake.
Ja.
Und wir werden jetzt wieder etwas anderes im Schwerpunkt haben in den nächsten Wochen. Und zwar werden wir wieder Gesprächsgäste haben. Da dreht es sich nicht mehr um das, was wir so gemacht haben über den Sommer, sondern wir reden mit Leuten, die spannende Sachen gemacht haben. Und holen sie zu uns in die kommenden Ausgaben von Sitzfleisch. Und auf das freuen wir uns schon sehr.
So viel können wir vorwegnehmen. Es sind Wahnsinnsgäste und es ist ein super Programm mit spannenden Gesprächspartnern. Und da freut man schon sehr drauf. Aber weil wir jetzt so eingekackelt haben und 12 Folgen produziert haben, teilweise 4, 5 in einer Woche, gönnen wir uns jetzt für die nächste Zeit während deines Sabbaticals wieder einen Veröffentlichungsrhythmus von 14 Tagen und wenn du aus dem Urlaub zurückkommst, dann schauen wir, ob wir es wieder wöchentlich schaffen.
Wir haben jetzt ein bisschen was vorausgearbeitet, damit ich bin jetzt noch ein paar Wochen nicht da, werde meine Wanderschuhe einpacken und freue mich jetzt auch schon wieder so auf generell allgemein Sport ohne Trainingsplan, ein bisschen in die Berge sein, ein bisschen Radl fahren zwischendurch, aber das Ganze einfach, um fit zu bleiben und dann ab Ende November geht's wieder mit richtigem Training los. Und bis dorthin möchte ich einfach so wie es eigentlich sein soll. Sport machen aus Spaß an der Bewegung.
Aus Spaß an der Freude beenden wir jetzt da die heutige Episode. Bleibt uns gewogen, schaltet ein bei der nächsten Folge. Sitzt Fleisch.
Hast du Licht mit oder soll ich dir eins borgen? Ich hab zwei.
So ein Licht, um von da heimzukommen, habe ich immer. Für eine Gravel-Abfahrt reicht deins aber auch nicht.
Werbung.
Die Radlsaison ist im vollen Gange, das heißt, meist viel unterwegs, meist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Du gehst halt um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-Zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.